Basta Berlin.
Immer, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 26. August 2021. Hier ist Folge 96 und mein Name ist Benjamin Golme.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Und wir wollen nicht prahlen, aber auch in dieser Sendung stecken wieder eine Menge Recherchen, Dutzende Anrufe, Presseanfragen, Nerven und auch viel Herzblut.
Teilweise waren wir so konzentriert, dass unsere Kollegen dachten, wo sind die beiden eigentlich? Leben die noch? Kuckuck! Ja, es war wirklich richtig viel zu arbeiten und wir haben viel gelesen. Es gab unter anderem den Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts. Das wird heute unser Thema sein. Außerdem natürlich mehrere Studien zu Impfstoffen und Medienberichte aus der ganzen Welt.
Das bedeutet, wir haben heute eine Menge Zahlen für Sie. Wir hoffen, dass es aber trotzdem verständlich bleibt. Außerdem machen wir aus gegebenen Anlass mal wieder eine kleine Corona-Weltreise mit Ihnen. Es wird gehen nach Australien, Bulgarien, Spanien, Niederlande und Israel wird auch dabei sein.
Aber auch aus Deutschland gibt es natürlich viel zu berichten. Unter anderem ja auch die Debatte im Deutschen Bundestag, wo es mal wieder um die Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite geht. Diese Debatte kam für diese Sendung leider zu spät, aber ich gehe mal davon aus, sie wird verlängert worden sein, die Verlängerung.
Ja.
Aber es gibt viel zu berichten. Vielleicht ja mehr von Spahn, Merkel, Lindner oder Connor.
Sarah Connor?
Genau die.
Alle Querdenker oder sonstige Vollidioten, die versuchen, aus so einem Statement von mir irgendwas zu machen. Ich habe wirklich überhaupt gar nichts damit am Hut. Ja? Ihr braucht euch auch gar nicht die Mühe zu machen, unter meinem Post jetzt irgendwas zu kommentieren oder mich in euren komischen Behindertenforen irgendwie abzufeiern.
Es gibt nur eine Sarah Connor. Sind wir damit jetzt eigentlich automatisch Querdenker oder einfach nur Vollidioten?
Ja, ich bleibe da erstmal beim Begriff Journalist, wobei Journalist und Vollidiot, das schließt sich nicht aus.
Ja.
Aber wir kommen erstmal zu Ihrer Meinung, die ist natürlich eine andere. Starten wir mit dem Zuschauerfeedback.
So ist es. Unsere E-Mail-Adresse lautet weiterhin, eigentlich kennen Sie die, ne? Machen wir mal zusammen. BastaBerlin@snanews.de. Das haben Sie sehr schön gemacht.
Vielleicht zwei Erwähnungen dazu. Zunächst mal eine kleine Entschuldigung. Also ich bin nicht wirklich dazu gekommen, viel zu beantworten. Wenn Sie keine Antwort bekommen haben, sind Sie leider nicht alleine. Das liegt daran, dass ich unter anderem mit CureVac, mit BioNTech, mit dem Paul-Ehrlich-Institut, mit dem Robert-Koch-Institut, der Ständigen Impfkommission in Kontakt bin und E-Mails schreibe. Und das hat dann leider erstmal Vorrang. Zweites Problem für spezielle Nutzer von T-Online. Aha. Ich schreibe immer wieder Antworten an Menschen, die T-Online haben und dann kommen die Mails immer wieder zurück. Das müssen wir mal an anderer Stelle klären. Ich habe jedenfalls Probleme mit T-Online-Adressen. Genauso wie mit Proton-Adressen. Aber schauen wir mal. Kriegen wir schon irgendwann mal
hin. Und ein paar E-Mails sind ja auch hier eingeflossen.
Richtig. E-Mails zur vergangenen Folge 95 und auch zu Kommentaren unter dem YouTube-Video. Erstmal freuen wir uns, dass auch unser Afghanistan-Thema soweit gut angenommen wurde. Stimmt. Da haben Sie auch fleißig Fragen gestellt oder Kommentare geschrieben. Unter anderem hatten wir Ihnen ja auch eine Frage gestellt und die lautete, was meinen Sie, wofür steht BND eigentlich? Ich hatte ja gesagt, CIA, das steht wohl für Chaos in Afghanistan. Aber wofür steht BND?
Kleine Zusammenfassung aus Ihren Antworten. Fiedelfalter schreibt BND, bloß nicht denken.
Ja, die Antwort kam häufiger. Von Guido kam unter anderem, BND, bin nicht da.
Von Holger kam, BND, blicken nicht durch.
Steve schlägt vor, BND, Bidens niedliche Darmzotten.
Darmzotten sind im Dünndarm irgendwo, stand als
Man kommt
Erklärung.
Von hinten daran, vermutlich.
Gehe ich auch von aus. Und Uwe meint, BND, Bundesdienst für Nebelkerzen und Desinformation. Sehr kreativ.
Dann kommen wir jetzt mal zu unserer ersten Zuschauermail und auch die hat sich mit Afghanistan beschäftigt. Es war der Siegfried, der geschrieben hat. Er meint, dass es eigentlich nie eine Chance auf einen anderen Ausgang des Afghanistan-Einsatzes gegeben habe. Zitat. Die Sowjetunion hatte zur Hochzeit ihrer Bemühungen nie mehr als 195.000 Soldaten in Afghanistan. Es gibt auch Quellen, die sagen, nicht mehr als 150.000. Eine Auswertung der Sowjets ergab, dass man rund 500.000 Soldaten gebraucht hätte. Diese Auswertung ist der NATO bekannt gewesen.
Ja, und Siegfried schreibt weiter, im ersten Golfkrieg gegen Saddam Hussein brachte es die internationale Staatengemeinschaft auf 956.000 Soldaten. Die maximale Truppenzahl der NATO in Afghanistan war nie mehr als 43.250. Und das, obwohl Afghanistan etwa ein Drittel größer ist als der Irak und vom Gelände her wesentlich anspruchsvoller. Guter Aspekt, hatten wir so nicht auf dem Schirm. Natürlich spielen aber auch neue Technologien eine Rolle, also ein paar Drohnen, dann brauchst du natürlich auch weniger Soldaten.
Siegfried hat noch das eine oder andere mehr geschrieben, da ging es dann auch um den 11. September, aber ich gelobe, dass wir, wenn es dann auf den Jahrestag 11. September 2001 zugeht, da auch noch mehr darüber berichten werden. Hm. Was mir auch aufgefallen ist, zur Bundeswehr kamen viele sehr inhaltlich gute Antworten. Ja. Das ist immer so, wenn wir gewisse Themen ansprechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, also Wölfe töten zum Schutz von Schafen geht gar nicht. Alle Wölfe müssen leben und wenn man sie erschießt, dann nur mit Kaliber 37. Da wird es draußen Leute geben, die sagen, Moment mal. Ja, also es gibt ein paar Themen, so und so. Da haben viele Menschen extrem viel Expertise und im Allgemeinen müssen wir sagen, schätzen wir ihre Mails ohnehin sehr.
Die Basta-Berlin-Gemeinde. Weiter geht's mit einer Mail von Sebastian und der hatte eine Frage an uns, die uns auch häufiger erreicht hat, denn er schrieb, am 26. September stehen die Bundestagswahlen an. Nun wird durch die letzte Ministerpräsidentenkonferenz ja bestätigt, dass in Innenräumen die 3G-Regel gilt. Wisst ihr, ob die Präsenzwahlen in den Wahllokalen dann tatsächlich nur für Geimpfte, Getestete und Genesene offen sind?
Und die Frage ist ja durchaus wichtig. Ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen jetzt als Ungeimpfter vorm Wahllokal und kommen nicht rein. Hm. Haben auch keinen Test dabei, kriegen auch keinen mehr am Sonntag. Ja. Kommen nicht rein, können nicht wählen. Und Briefwahl ist ja auch schon zu spät.
Hm. Ich habe dann einfach mal die Gesundheitsministerien der Bundesländer angeschrieben. Also so ziemlich fast alle. Ziemlich fast alles, auch eine schöne, ja.
So hast du das Saarland wieder nicht angefragt?
Tatsächlich, Saarland habe ich vergessen.
Woher wusste ich das? Er hat es nicht gesagt.
Und Bremen hatte ich auch vergessen. Wurscht. Ich habe gefragt, wie es denn in den Wahllokalen, ob es in den Wahllokalen 3G-Regel geben wird und wie das denn dann möglicherweise kontrolliert wird und ob die Regeln dann auch für die Wahlhelfer vor Ort eigentlich gelten. Die Antworten waren zwar unterschiedlich, aber im Ergebnis eigentlich immer gleich.
Zunächst einmal auf Maske, Abstand und Hygiene werden sich auf jeden Fall einstellen dürfen. Das wird natürlich kommen. Was 3G betrifft, heißt es beispielsweise aus Niedersachsen, Zugang zum Wahlraum haben die Wahlberechtigten auch, wenn sie nicht geimpft, genesen oder getestet sind. Es gilt die Abstandsregelung und Maskenpflicht, letzteres aber nicht bei der Identitätsfeststellung.
Also das heißt, wenn Sie Ihren Perso vorzeigen, dann können Sie mal kurz die Maske runtermachen.
Vorbeugen, einmal husten.
Besten nicht husten, Atem anhalten, damit die auch sehen können, dass sie das sind. Nun ja, ähnliches übrigens auch die Antwort aus Baden-Württemberg. Zitat, die 3G-Regel gilt für die Ausübung des Wahlrechts bei der Bundestagswahl nicht. Weder Wahlhelfern noch Wählern bei der Bundestagswahl müssen die 3G-Regel einhalten.
Ja. Ebenso Bayern, Zitat, in Wahllokalen gilt die 3D-Regel nicht. Da dürfen Sie bloß in 2D reinlaufen. Also in Bayern gilt die 3G-Regel nicht und Thüringen hat uns das ebenfalls bestätigt.
Ja, wird wahrscheinlich in jedem Bundesland dann auch so sein, wenngleich noch nicht jedes Bundesland sich ganz im Klaren darüber zu sein scheint. Aus Berlin bekamen wir folgende Antwort. Regelungen für die Wahlen und den Volksentscheid am 26. September werden derzeit vorbereitet. Wir informieren Sie alsbald. Typisch Berlin, wieder auf den letzten Drücker.
Absolut, so sieht's aus, ja. Aber es ist doch, wir haben schon mal was rausgefunden. Wir haben die Bestätigung, dass 3G nicht gelten wird. In etlichen Bundesländern gehen davon aus, dass es dann in ganz Deutschland so nicht sein wird. Mhm. Aber es ist wichtig, dass wir uns der Sache mal angenommen haben. Auch bei unserem Grillfest, unserem Sommerfest, wo es ja auch ein kleines Video von gibt, da sagte auch einer der Teilnehmer, naja, da kann man ja sowieso nur getestet ins Wahllokal. Nein, das ist sehr viel rumgegangen, aber es scheint sich nicht zu bestätigen. Mhm. Und genauso wie die Tatsache, dass die Bundestagswahl ja gar nicht kommen wird, scheint sich nicht zu bestätigen. Mhm. Und ich würde vorschlagen, merken Sie sich doch einfach mal, wer das jetzt mit wem versprochen hat und gesagt hat, er wüsste ganz genau, dass es so kommt und überlegen sich, ob sie dem dann in Zukunft auch so sehr trauen, wie sie das bislang getan haben. Hm. Finde ich jedenfalls schon relevant, dass man das mal aufs Tableau bringt. Also ja. Was soll denn das? Wir verunsichern die Menschen, sagen wir immer wieder. Deswegen nicht alles glauben, was auf Telegram steht, es sei denn, es ist in der Basta Berlin Gruppe. Das ist nämlich unsere, Basta Berlin auf Telegram. So. Aber auch da nicht alles glauben, was wir schreiben. Auch wir können uns irren oder vielleicht versuchen wir sie ja auch zu manipulieren. Man kann nichts ausschließen, bleiben Sie wachsam, denken Sie selbst.
Entscheidend. Ja, ansonsten, wenn wir auch zu dem Thema dann noch was Gegenteiliges rausfinden, kommt es dann natürlich in unsere Telegram-Gruppe. Und jetzt haben wir noch eine E-Mail von Nadine, Namen haben wir verfremdet und da geht es um Arbeitnehmerrechte und es geht um die Impfung.
Hochinteressant, auch vor dem Hintergrund, was Moin, Peter Tschentscher da eigentlich plant. Mhm. Nadine schreibt, laut meiner Information ist es rechtlich nicht zulässig, dass der Arbeitgeber den Impfstatus seiner Mitarbeiter abfragt. Nun werde ich aber aufgefordert, meinen Impfnachweis bei meinem Arbeitgeber vorzulegen, denn laut aktueller sächsischer Corona-Schutzverordnung müssen alle Arbeitnehmer, die 5 Tage oder länger urlaubsbedingt dem Arbeitsplatz fernbleiben, bei der Rückkehr einen negativen Corona-Test vorlegen. Was allerdings natürlich nur für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene gilt.
Hm. Also eigentlich sind die gesetzlichen Regelungen klar definiert. Hierzu mal eine Auskunft der Gewerkschaft DGB. Nein, diese Auskunft schulden Sie Ihrem Arbeitgeber in der Regel nicht. Von der gesetzlich geltenden Masernimpfpflicht einmal abgesehen, ist Impfen Privatsache der Beschäftigten. Solange es keine öffentlich-rechtliche Verpflichtung zur Durchführung der Corona-Impfung gibt, ist die Verarbeitung von diesbezüglichen Gesundheitsdaten der Beschäftigten regelmäßig dann zulässig, wenn die Betroffenen zuvor freiwillig eingewilligt haben. Freiwillig bedeutet aber, dass die Datenpreisgabe an keine Vor- oder Nachteile für den Betroffenen gekoppelt werden.
Moin, Peter Tschentscher. Was hat das denn jetzt wieder mit 2G in Hamburg zu tun? Darüber werden wir heute übrigens nicht ausführlich sprechen. Wir haben in der Radiosendung schon unseren Senf dazu gegeben. Bei Telegram haben wir mehrfach längere Texte zu dem Thema geschrieben. Ich denke, dass sie das genauso besorgt, wie es uns besorgt. Zu Nadine nochmal. Also im Fall der Fälle könnten Sie natürlich dann auch einen Arbeitsrechtler konsultieren, vielleicht auch den DGB. Sollte es aber eine Impfpflicht geben, wie in Frankreich zum Beispiel im Pflegebereich, könnte sich das juristisch dann auch ändern. Das wollen wir nicht hoffen. Andere Länder machen es allerdings gerade vor. Es gibt allerdings auch positive Beispiele und die hat Marcel für unser erstes großes Thema recherchiert.
Ja, wir machen die Weltreise. Und wie Sie wissen, ist es ja häufig so, dass in den meisten deutschen Medien immer nur dann andere Länder im Zusammenhang genannt werden, wenn es dort besonders schlimm ist und ja dann die Abschreckung die Devise ist.
Fährt ein Land dann aber bei den Corona-Maßnahmen eine ganz andere Strategie und läuft das sogar ganz gut, also gar nicht so, wie wir das in Deutschland machen, dann gerät das in Vergessenheit oder wird einfach nicht berichtet.
Manche Länder gibt es, oder sogar ganze Kontinente, deren Strategie ist übrigens so extrem, dass sie allenfalls ja nur teilweise im deutschen Fernsehen beleuchtet wird. Denn dann könnte ja jeder hierzulande eventuell fürchten, dass Ähnliches droht.
Und das bringt uns heute mal wieder nach Australien, also dem Sehnsuchtsort der harten Maßnahmenbefürworter. Wie ist eigentlich die Situation in Down Under? Wir können ja mal rüberreisen, auch wenn wir wahrscheinlich nicht reinkommen würden. Aber was dort passiert, das ist wirklich beispiellos und das muss Erwähnung finden.
Ja, zunächst ein paar Zahlen. Australien hat in etwa 25,5 Millionen Einwohner. Insgesamt gab es seit Anfang 2020 rund 46.000 positiv Getestete. 7-Tage-Inzidenz betrug zumindest am Dienstag 22.
Tendenz leicht steigend. Aber für mich klingt das jetzt nicht direkt nach Weltuntergang. Die Tagesschau titelt in ihrer Online-Ausgabe am Sonntag dennoch: Australien wird zur Corona-Festung. Australien bekommt die Delta-Variante nicht unter Kontrolle.
Australien hat sich also zur Covid-19-Festung gemausert. Die Grenzen sind dicht. Kaum einer kann rein, kaum einer kann auch raus. In vielen Städten und Bundesstaaten gilt eine strenge Ausgangsbeschränkung, Ausgangssperre, Lockdowns. Bleiben Sie am besten sowieso zu Hause. Australiens Premier Scott Morrison, der macht aber Mut. Am Sonntag sagte er: Am dunkelsten ist es immer vor dem Sonnenaufgang.
Und wie dunkel es ist, das zeigen einige Beispiele, die wir jetzt zusammengetragen haben. Wir haben uns bloß wenige rausgenommen, es gab dergleichen noch viel mehr. Beispiel: Es gab eine Party. Nein, eine Party in Melbourne, da bin ich schon mal skeptisch, ob das funktioniert. Funktionierte natürlich nicht, das war eine Verlobungsparty, die wurde dann von der Polizei gestürmt. Anwesend waren 56 Gäste und für die wurde es richtig teuer.
$300.000 Bußgeld werden jetzt fällig. Jeder Erwachsene muss jetzt $5.452 zahlen. Laut Behörden wurden einige Gäste nachträglich positiv auf das Coronavirus getestet. Genaue Informationen haben wir darüber nicht. Aber sehr teuer wurde es auch für 30 Gläubige in Sydney, die am Sonntag einen Gottesdienst in einer Kirche beiwohnten.
Mir scheint es aber so, als wenn Gottesdienst günstiger ist als Party.
Ja, scheint so.
Also, $35.000 Strafe für diesen Gottesdienst, der ist natürlich nicht erlaubt gewesen. 1.000 Euro pro Gläubigen Dollar. Und für die Küche, stimmt, für die Kirche dann noch $5.000 Bußgeld obendrauf. Medienberichten zufolge hatte der Pastor übrigens in seiner Predigt vorher den Lockdown für beendet erklärt.
Sehen die Behörden anders. Proteste gegen die Regierung, die gibt es in Australien ja durchaus, aber auch die Polizei, die hat massiv aufgerüstet und die signalisiert keine Toleranz. So wird das auch, werden Sie das jetzt in den folgenden Bildern sehen, am 21. August in Melbourne. Da sind Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen auf die Straßen gegangen. Die Stimmung, die kochte dann schnell hoch und Verletzte gab es auch auf beiden Seiten.
Das Video hat uns auch eine Zuschauerin zugeschickt, mhm. mit den Worten im Sinne von, oh mein Gott, was geht denn in Australien ab? Mhm. Ich habe mir das da angeschaut und dachte, ja und? Das kenne ich aber aus Deutschland. Mhm. Mhm. Und diese Abgestumpftheit, die spricht Bände.
Ja.
Also solche Bilder gibt es aber jetzt auch sehr häufig in Australien. Die Polizeibehörden greifen da hart durch, nicht nur physisch, es gibt auch andere massive restriktive Mittel. Und das bekam vor wenigen Tagen der 27-jährige Anthony Karam zu spüren.
Der wurde positiv auf das Coronavirus getestet, übrigens ohne Symptome. Die Behörden haben dann auf eine Quarantäne bestanden, aber jetzt übrigens nicht in den eigenen vier Wänden, sondern in einem sogenannten Quarantänehotel. Anthony Karam, der wollte das nicht mit sich machen lassen und ist untergetaucht.
Daraufhin setzten die Behörden in Zusammenhang mit den australischen Medien eine riesige Fahndung in Gang. Auf Plakaten, in Zeitungen und auch im australischen Fernsehen wurde der junge Mann dann öffentlich gesucht. Mit Vornamen, mit Alter, mit Nachnamen, mit Bewegtbild und natürlich unverpixelt, damit man ihn auch findet, wenn man ihn sieht.
Let's go to Tom Saker now. Tom, the man has been spotted in Parramatta.
Yeah, that's right, Mark. 27-year-old Anthony Karam is still very much a threat to the community. He's believed to have been frequenting areas, public places in both Parramatta and Rhodes. Now, 7 News can reveal that police have tried to negotiate with Karam over the phone in the past 24 hours, even offering to put him in a quarantine hotel.
Wahnsinn. Und nur zur Info, wir haben den jungen Mann in dem Video jetzt, der auf der Flucht gezeigt wurde, verpixelt. Die australischen Medien haben das natürlich nicht getan. Auf den Plakaten war er natürlich auch nicht verpixelt. Hier in Deutschland, die Bild-Zeitung hat das Foto aber auch nicht verpixelt.
Die Berliner Zeitung, wenn ich mich recht entsinne, auch nicht. Wir haben es gemacht, falls er in Deutschland untertaucht.
Ja.
Oder in Russland.
Bestimmt.
Kann ja passieren. Bestimmt. Die Impfquote in Australien liegt derzeit bei etwa 43% Erstimpfungen, bei 25% Zweitimpfungen. Das ist der Regierung natürlich viel zu wenig. Hatten wir nicht auch über den Verbraucherschutzminister aus New South Wales berichtet, dem auf einmal das Auge runterfällt und man munkelt, dass das möglicherweise die zweite Dosis AstraZeneca sein könnte. Es ist aber auch zu lesen, dass er die noch gar nicht erhalten hätte. Allerdings wäre der Abstand zur Erstimpfung jetzt ungefähr der richtige und diese halbseitige Lähmung mit fallendem Auge ist durchaus eine Wirkung, die man von AstraZeneca-Impfstoffen kennt. Mhm. Offiziell ist es noch nicht. Wir bleiben da allerdings dran und werden sie da sicherlich auch auf dem Laufenden halten.
Mhm.
Gut, auf jeden Fall werden bei den Impflingen bald noch ein paar dazukommen und das, weil sie müssen. Es sind Polizisten.
Ja, zumindest wenn sie im australischen Bundesstaat Queensland an der Grenze zum anderen Staat arbeiten. Die Anordnung erfolgte jetzt, weil sich einige Polizeibeamte von Queensland, die auf der anderen Seite der Grenze zum Bundesstaat New South Wales leben, geweigert hatten, sich impfen zu lassen.
Nein. Wichtige Frage, weil wir jetzt den direkten Draht haben. Was sagt eigentlich der Deutsche Ethikrat dazu?
Oh, Moment, warte. Ich frage kurz nach. So, ich habe ihn auf Kurzwahl hier. Moment. Findet er dufte.
Dann ist das ja offiziell abgenommen.
Ja.
Verstehe. Aber nicht alle Länder setzen so rigoros auf die Einhaltung der Maßnahmen und auf neue Maßnahmen. In einigen Staaten werden sogar Maßnahmen kassiert. Und das ist natürlich von besonderem Interesse. Und darum schauen wir auf die Gerichte in Spanien.
Oh ja, Spanien hat knapp 48 Millionen Einwohner, knapp 4,8 Millionen PCR-positiv nachgewiesene Corona-Fälle, heißt es, und eine 7-Tage-Inzidenz von etwa 160.
Das ist alles höher als in Deutschland.
Richtig. Und höher ist auch die Impfquote in Spanien von über 76% Erstimpfung und 67% Zweitimpfung.
Das aber nur am Rande, denn das Interessante ist ja in Spanien, dass sich Politik und Justiz in Sachen Corona-Politik überhaupt nicht einig sind. Der oberste Gerichtshof des Landes kippt derzeit eine Corona-Maßnahme nach der anderen. Die Begründung? Die Politik könnte den Nutzen nicht nachweisen.
Oh.
Ah, das würde mich aber mal interessieren. Wenn ich damals wirklich mal meine Maskenpflichtklage unter freiem Himmel gemacht hätte, hätte das Verwaltungsgericht Berlin oder das Oberverwaltungsgericht darauf abgestellt, den Nutzen nachzuweisen? Nein, das ist ja genau das Problem. Die Gerichte in Deutschland sagen häufig, sagt das RKI. So, das ist dann die Begründung. Ist Corona, das ist die Begründung. Mhm. Aber mal zu sagen, wir rollen das jetzt mal komplett auf. Ich weiß gar nicht, welche Gerichtsbarkeit dafür zuständig wäre, so ein großes Verfahren zu führen. Aber darum geht es doch. Wir brauchen doch mal ein großes Verfahren, wo man sich die Studienunterlage anschaut, die Aussagen des RKI anschaut und dann sagt, es ist glaubwürdig oder nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in Spanien sowas im Moment tatsächlich passieren könnte.
Ja, wobei in Spanien, da schauen die Richter genau, ob denn die Maßnahmen, also deren Nutzen, eine massive Grundrechtseinschränkung begründen würden. Also anders als in Deutschland nehmen die spanischen Gerichte die politischen Entscheidungen nicht einfach hin, die hinterfragen die da massiv.
Wie auch das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Zu lesen ist, durchkreuzt die Justiz regelmäßig die Pläne der Politik. Die Richter befinden zahlreiche Maßnahmen als unverhältnismäßig und nicht durch Studien gestützt. Beispiele gefällig? Gerne,
Herr Joppert. Ah ja, also von einer Impfpflicht von Pflegepersonal, wie in Frankreich zum Beispiel, ist man in Spanien sehr weit entfernt. Ungeimpftes Personal muss sich noch nicht einmal testen lassen. Das hat jetzt der oberste Gerichtshof geurteilt. Man habe jeden Zweifel der Rechtmäßigkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen ausschließen müssen. Und das konnten die Richter eben nicht.
Also untersagten sie, dass Pflegepersonal in Alten- und Pflegeheimen, das nicht geimpft ist, zu Tests verpflichtet wird. Und es sei denn, dass sie selber Anzeichen von Erkrankung zeigen. Alles andere wäre ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Recht der Privatsphäre, so die Juristen.
Ja, also Testpflicht passé. In Spanien sind die jeweiligen autonomen Regionen übrigens für das Aufstellen von Corona-Regeln zuständig. Und die sind natürlich jetzt so gar nicht glücklich, was da bei den Gerichten passiert. Noch ein Beispiel haben wir natürlich auch, Herr Golme.
Einen Tag vor dem Entscheid über die Testpflicht für Pfleger hatte der oberste Gerichtshof bereits eine Anordnung der andalusischen Regionalregierung gekippt, die Testpflicht für ungeimpfte Besucher von Unterhaltungs- und Gaststättenbetrieben mit Musik.
What? In Andalusien darf man also ohne 3G in Clubs und Bars, was denn wohl der Ethikrat dazu sagt?
Na, frag mal.
Ja. Findet er nicht so gut.
Schade.
Ach ja, eins noch. In den vergangenen Wochen, da sind in Spanien auch fast alle Versuche der Regionen gescheitert, das europäische Covid-Zertifikat als Passierschein für Auslandsreisen oder auch als Zugang für diverse Freizeitvergnügen im Inland zu nutzen.
Ich habe Herrn Joppa gefragt, ob das hier wirklich echt ist, ja. Oder das wirklich belegen kann, weil ich es alles nicht glauben konnte. Und ja, er kann es belegen. Immer wieder befanden die Gerichte, dass Studien fehlen, die den konkreten Nutzen solcher Gebote belegten. Die einzigen Beschränkungen mit richterlichem Segen sind zeitweise nächtliche Ausgangssperren für Ortschaften mit besonders hoher Inzidenz, obwohl auch hier die Studien fehlen.
Ja, der oberste spanische Gerichtshof, der meint übrigens nicht fehlende spanische Studien. Der meint generell fehlende Studien, die all das begründen könnten. Diese Studien, die fehlen auch hier in Deutschland. Das müssen Sie sich klar machen. Und der Bundesgerichtshof, dem scheint das egal zu sein.
Das könnte aber nicht das Ende der Fahnenstange der spanischen Politik sein. Es wäre doch gelacht, wenn man da nicht irgendwas versuchen würde. Und so schießen sich jetzt einige Regionalregierungen zusammen und versuchen, ein nationales Pandemiegesetz zu formulieren. Kenne ich irgendwoher.
Nennt sich in Deutschland Gesetz zum Schutz der Bevölkerung vor einer pandemischen Lage nationaler Tragweite. Wir wünschen den Spaniern auf jeden Fall alles erdenklich Gute. Und jetzt machen wir bei unserer Corona-Weltreise Zwischenstopp in Bulgarien.
Bulgarien. Sicher. Wo auch sonst?
Na. Wieso Bulgarien? Naja, weil Bulgarien es selten in die Leitmedien schafft, aber auch von Corona-Maßnahmen-Kritikern auf Twitter sehr häufig als positives Beispiel genannt wird.
Dann starten wir doch nochmal mit den Zahlen. Bulgarien, knapp 7 Millionen Einwohner. Anfang 2020 ging es natürlich los mit der Zählung. 444.000 positive Testergebnisse. Aktuell eine 7-Tages-Inzidenz von rund 125. Also niedriger als in Spanien, in etwa auf dem Niveau von Nordrhein-Westfalen. Hast du mitbekommen, dass Armin Laschet gesagt hat, die hohen Inzidenzen von Nordrhein-Westfalen seien auf vermehrte Tests und Reiserückkehrer zurückzuführen?
Ja, sicher.
Wie jetzt? Hohe Zahlen bei Inzidenzen wegen vermehrt Tests.
Das ist ja ein Verschwörungstheorie. Sehr unterschiedlich ist aber die Impfquote in Bulgarien. Nur knapp 16% haben sich erst impfen lassen und ebenfalls nur knapp 16% zweitimpfen lassen. Ich glaube, das könnten eventuell die gleichen sein. Aber warum ist die Quote denn da so niedrig? Ich meine, die sind ja in der EU und deswegen müssen sie auch ausreichend Impfstoff zur Verfügung haben.
Ja, und man
haben.
Hört, dass auch Deutschland Impfstoffe nach Bulgarien schickt. Ist doch Ehrensache. Aber es scheint nicht genug Impfbereitschaft zu herrschen. Der SWR mutmaßt in einem aktuellen Artikel, dass der Erfolg früherer Impfkampagnen zu Sowjetzeiten jetzt zu einer Impfmüdigkeit geführt habe. Also Impfungen waren immer gut für uns und darum machen wir sie nicht mehr. Scheint mir ein bisschen weit hergeholt.
Ja, richtig. Könnte aber auch daran liegen, dass bulgarische Ärzte und Praxen von der Regierung nicht so gut für das Impfen bezahlt werden wie deutsche Ärzte und Praxen. Die meist privaten bulgarischen Ärzte, die müssen beispielsweise auch selbst für den Transport und die Kühlung der Impfdosen sorgen.
Heißt das jetzt, dass die deutschen Ärzte beispielsweise auch in Impfzentren mehr impfen, weil sie dafür besser bezahlt werden?
Das ist eine Theorie.
Ging doch jetzt um die Gesundheit und den Nutzen.
Ja, eigentlich schon. Aber dieser Nutzen, der wird in Bulgarien stark angezweifelt. Sogar 70% der Ärzte in dem Land, die finden laut SWR die Impfung gegen Corona unnötig. Der Chef des Covid-Krankenhauses in der Hauptstadt Sofia, der zweifelt sogar öffentlich an der Wirksamkeit des Impfstoffes.
Und was heißt das jetzt für das öffentliche Leben?
Das hier.
Das also sind aktuelle Bilder vom bulgarischen Goldstrand. Also eine Maskenpflicht scheint es nicht zu geben oder sie wird da nicht so ganz konkret umgesetzt. Clubs, Bars und Restaurants haben ohne 3G geöffnet und man erfreut sich des Lebens.
Und das findet der deutsche Ethikrat so richtig übel.
Ahoi, echt jetzt? Bulgarien ist übrigens nicht das einzige Beispiel, das wir demnächst aus der Europäischen Union ausschließen sollten. Ja, hallo, man muss doch mal klare Kante zeigen. Ich meine, wenn man mich nicht mal mehr ins Restaurant lässt, wieso lässt man solche Länder wie Bulgarien
in der Europäischen Union? Geht gar nicht.
Bitte, ja. Vielleicht mal eine Frage in Richtung unserer Regierung. Aber wir haben noch mehr Beispiele. Die deutsche Politik orientiert sich ja immer besonders gerne an Frankreich und den Pass Sanitär, auch wenn es da riesengroße Demonstrationen gibt. Was ich mir mal gefragt habe, in Deutschland werden diese großen Demonstrationen ja durchaus erwähnt und da wird auch gesagt, dass es mehrere hunderttausend sind. Wieso sind das keine Covidioten? Warum sind das keine Rechtsradikalen? In deutschen Berichten wird doch relativ neutral darüber berichtet, dass die Menschen auf die Straße gehen, aber die tragen ja auch keine Maske. Was ist denn da los? Die halten auch keine Abstände. Warum sind denn die französischen Demonstranten so neutral zu betrachten und die deutschen Demonstranten sind eigentlich Feinde unserer Demokratie?
Aber das sehen wir hier als neutral Bericht erstattet an. Wenn wir jetzt in Frankreich sind, vielleicht ist die Gegebenheit ja eine ganz andere und es sind vielleicht mehr Demonstranten und es gibt vielleicht krasse Polizeigewalt. Das kriegen wir hier dann natürlich nicht mit.
Ja, nichtsdestotrotz finde ich, wir müssten auf jeden Demonstranten, der für seine Rechte auf die Straße geht, mit den gleichen Keulen einschlagen. Es handelt sich um Nazis, um Antisemiten, um Feinde unserer Demokratie. Da müssen wir mit allem auffahren, was wir haben, beispielsweise mit dem Verfassungsschutz, Landesverfassungsschutz, Bundesverfassungsschutz und natürlich die größte Keule, die wir haben, die öffentliche Aufmerksamkeit. Das sind ja möglicherweise auch die Sozialschädlinge, von der SPD-Politiker mal gesprochen hat und über die wir heute auch noch kurz sprechen werden. Ja, super. Wo geht's weiter? Schweden? Nein.
Nee, ich dachte, wir gucken auch mal in die Niederlande. Weil Niederlande, keine Abstände, Masken nicht im Gesicht, sondern eher im Müll zu finden. Impfpflicht steht da auch gar nicht erst zur Debatte. Und wenn man jetzt einen Niederländer nach der Inzidenz fragt, dann sagt er, hä, was ist das denn? Und nur zur Info, die Inzidenz, die gibt's, die wird zumindest erhoben, die liegt bei 110 ungefähr in den Niederlanden aktuell.
Nur noch eine Erwähnung von Schweden. Habe ich mich neulich bei Twitter auseinandergesetzt. Da hat nämlich jemand geschrieben, der schwedische Ministerpräsident sei zurückgetreten, weil man sich wegen der Corona-Maßnahmen zerstritten hätte. Komisch. Einen Tag vorher habe ich im Deutschlandfunk gehört, dass eigentlich der Grund die Wohnungspolitik war. Nun ja, müsste man sich nochmal schauen, was da welchen Anteil hatte. Also Schweden, Inzidenz 65, Impfquote in etwa mit unserer vergleichbar. Und uns erreichen Nachrichten, dass auch die schwedische Regierung sehr erpicht darauf ist, ihre Schweden an die Spritze zu bringen.
Ja, aber Masken, eigentlich Fehlanzeige. Impf- oder Testpflicht gibt's nicht. Aber Deutschlands Maßnahmen sind natürlich völlig alternativlos. Wahrscheinlich nur für diejenigen, die mit diesen Zero-Covid-Scheuklappen durchs Land laufen. Das monatelange Panikmachen, auch in den Medien, das hat dazu geführt, dass in vielen unserer Nachbarländer nur noch einer mit Mund-Nasen-Schutz herumläuft.
Der Deutsche. Ja, der deutsche Tourist. Heutzutage nicht mehr zu erkennen an den Socken in den Sandalen, sondern natürlich an der Maske gegen das Coronavirus. Aber blicken wir jetzt nochmal in unser Impfstoff-Testlabor zu dem ehemaligen Vorbild von Lauterbach, Merkel und Spahn. Wir blicken nach Israel.
Ja, einer der Weltmeister der Maßnahmen. Fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens sind an die 3G-Regel gebunden. Mit diesem sogenannten grünen Pass, der ist auch digital auf dem Handy. Gilt übrigens auch für Kinder, dieses 3G. Masken müssen bei Veranstaltungen Veranstaltungen ab 100 Leuten jetzt auch wieder draußen getragen werden. Ausländische Touristen dürfen seit Monaten gar nicht erst einreisen.
Auch hier die Zahlen. Also 8,6 Millionen Einwohner in Israel. Bisher etwas unter 1 Million positiv Getesteter. Impfquote, Erstimpfung gut 68%, Zweitimpfung knapp 63%. Ein bisschen mehr als bei uns. Aber was ist denn da los mit der Inzidenz? Lese ich hier eine 700?
Naja, am Impfstoff liegt es aber sicher nicht. Nein, zwar sind rund der Hälfte der in Israel aktuell hospitalisierten Corona-Patienten bereits geimpft. Die Antwort kann aber nur sein, mehr impfen.
The booster is for a third dose of the Pfizer-BioNTech vaccine, the health minister said on Thursday, hoping it will fend off the Delta variants. The announcement comes a day after the United States announced plans to offer booster doses to all Americans.
Die USA und Israel Hand in Hand in Richtung Boosterimpfung. Tatsächlich sind es jetzt ja schon über 40-Jährigen, die aufgerufen sind für die Boosterimpfung in Israel. Dann habe ich gestern Abend noch einen Tweet gelesen von dem israelischen Gesundheitsminister, der gesagt hat, also wenn Ihre Impfung jetzt länger als 5 Monate zurückliegt, dann sind Sie dran mit der Boosterimpfung. Aber natürlich machen wir hier kein plumpes Israel-Bashing. Das wäre ja auch politisch gefährlich. Am besten sagen wir nicht mehr viel dazu, aber können wir nicht. Irgendwie müssen wir uns schon noch ein bisschen dazu äußern.
Ja, wir machen das jetzt erst einmal hochseriös, denn wir wollen zwei sehr bemerkenswerte Studien aus Israel präsentieren, die noch nicht so flächendeckend bekannt sind. Studie Nummer 1 ist jetzt schlecht für alle, die, naja, auf einen langen Impfschutz hoffen und gut für die Fans der Boosterimpfung. Ja.
Untersucht wurden hier 2600 Personen, die bereits 2 Dosen des BioNTech-Pfizer-Impfstoffes erhalten haben. Und zusätzlich dann noch über 4300 ungeimpfte Menschen, die in der Vergangenheit schon einmal PCR-positiv getestet wurden, also als genesen gelten.
Das Ergebnis? Genesene sind besser geschützt als Geimpfte. Da geht es um die Antikörper. Im Einzelnen heißt es, dass nur noch 82% der doppelt Geimpften ein halbes Jahr nach der Zweitimpfung Antikörper, also genug Antikörper besessen.
Ja, wobei man ja auch nicht weiß, was genug Antikörper sind.
Ist richtig.
Bei den Genesenen hatten 90% sogar noch 9 Monate nach ihrem positiven Test ausreichend Antikörper gegen das Coronavirus. Wobei man nicht weiß, was ausreichend heißt. Aber jetzt mal so, wir hatten ja letzte Woche die Frau, die geschrieben hat, mein Genesenenstatus läuft ab. Hier sind es also schon 9 Monate. Das wäre auf jeden Fall ein Grund, flächendeckende Antikörpertests zu machen, anstatt einfach nur immer zu impfen. Ist der deutschen Politik aber egal.
Ja, wir haben die Originalstudie auch unter diesem Video hier bei YouTube verlinkt. Ebenso die zweite
Studie. Sehe ich das richtig? Dass, ich kann mich auch erinnern, dass es so war. Ich glaube, ich habe es bei Twitter auch gelesen, dass Lauterbach diese Studie auch mal zitiert hatte. Ja, witzig. Mittlerweile hat er aber schon eine andere Studie gefunden, die sagt das Gegenteil.
Also, dass die Impfung besser ist als Genesene. Ja, freilich. Gucken, was er zur zweiten Studie sagen würde. Die wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. Ebenfalls hier unter dem Video verlinkt. Ebenfalls aus Israel. Und die gehört wohl eher in die Kategorie, schaut mal, was die ganzen Corona-Maßnahmen so angerichtet haben.
Hintergrund war eine Umfrage unter 5000 Israelis. Und sie wurden befragt zu den psychischen Folgen dieser ganzen Corona-Politik und der ganzen Corona-Krise. Das Ergebnis fasst die Jerusalem Post in einem Artikel gut zusammen. Er trägt den Titel: Wenn Covid-19 uns nicht tötet, dann könnten es Depressionen und Angstzustände.
Die Ergebnisse zeigten bei den meisten rund 5000 Befragten eine erhöhte psychische Belastung. Aber Frauen, junge Erwachsene und Menschen, die infolge der Krise arbeitslos wurden, waren wohl am stärksten betroffen. Ach was? Laut den Studienmachern sei das Stresslevel in dieser Gruppe, also der arbeitslos gewordenen, besonders besorgniserregend. Ach was?
Das also in einem Land, das seit 1,5 Jahren zu den Staaten mit den härtesten Lockdowns gehört. Was sagt wohl der deutsche Ethikrat dazu?
Hallo? Hallo? Wir wurden getrennt.
Das glaube ich. Relativ dumm dürfte der Ethikrat auch bei unserem zweiten großen Thema sein. Da wollen wir jetzt auch nochmal da starten, wo unsere Weltreise ja begonnen hat, in Israel.
Ja, wo sie beendet ist. Israel. Also Israel, wie gesagt, das Labor der Welt. Die Partnerschaft mit BioNTech Pfizer, die hat ja nicht nur dafür gesorgt, dass Israel schnell große Mengen an Impfstoff bekommen hat, sondern auch dafür, dass dort besonders viele Daten erhoben wurden.
Doch das Mutterland der gesamten weltweiten Impfkampagne ist nicht Israel. Das Mutterland sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Donald Trump ist es ja selber gewesen, der die Operation Warp Speed gestartet hat. Da ging es um 10 Milliarden Dollar zunächst, wurde aufgestockt auf bis zu 18 Milliarden Dollar. Mhm. Und diese 18 Milliarden Dollar sollten den Unternehmen zugutekommen, die an einem Impfstoff gearbeitet haben. Die operative Hoheit unterlag übrigens dem Pentagon und profitiert haben diverse Impfstoffhersteller.
Mhm. Über 2 Milliarden gingen an Sanofi von GlaxoSmithKline, deren Impfstoff bis heute nicht fertig ist. Bedacht wurde AstraZeneca mit 1,2 Milliarden. Auch für das ist für die USA ein Schuss in den Ofen, denn der Impfstoff ist ja bis heute nicht in den USA von der FDA zugelassen.
Anders sieht es natürlich aus mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson, mit dem Impfstoff von Moderna und dem vom Novavax. Die US-Firma Novavax, ein neuer Sheriff ist in der Stadt, ein anderes Wirkprinzip, da geht es um Proteine. Das wird in absehbarer Zeit dann auch die Zulassung beantragen und im nächsten Jahr könnte es dann auch nach Deutschland kommen. Moderna und Johnson & Johnson landen ja ohnehin schon seit geraumer Zeit in den Körpern unserer Impflinge.
Mhm. Ja, mit Moderna, Novavax, Pfizer und Johnson & Johnson, da sitzen also die Riesen der Impfkampagne, der internationalen Impfkampagne in den USA. Am Montag dieser Woche, da kam dann eine Meldung, die ja auch in Mainz in der Straße an der Goldgrube schon sehnlichst erwartet wurde. Vollständige Zulassung von BioNTech, Pfizer in den USA. Aus der Notfallzulassung wird die vollständige Zulassung.
Und das soll doch nochmal einen richtigen Push für die US-amerikanische Impfkampagne geben, denn tatsächlich sind dort weniger Menschen geimpft als bei uns. Also es ging ja deutlich schneller und auf einmal fiel es deutlich schneller, auch deutlich stärker ab als bei uns. Mhm. Jetzt also diese Zulassung, die vollständige Zulassung, und das soll jetzt Menschen überreden, die vorher gezögert haben. Es gibt nämlich Umfragen aus den USA, die würden belegen, dass die Menschen gezögert haben, weil ja die Zulassung noch nicht vollständig wäre.
Ja.
Das ändert sich jetzt aber. Die sind jetzt alle impfwillig wegen der erteilten Zulassung. Könnte aber auch andere Gründe haben, wenn die Impfquote dort jetzt ein bisschen anzieht. Und das sind dann eher juristische Begründungen.
Ja, ein Impfzwang bzw. eine Impfpflicht, die soll ja leichter zu argumentieren sein, wenn die Zulassung definitiv ist. USA lassen BioNTech-Impfstoff vollständig zu. Wegfrei für mehr Impfpflicht, schreibt das Handelsblatt. Auch das Verteidigungsministerium habe angekündigt, die Impfpflicht für Soldaten einzuführen. Der vermeintliche Siegeszug der Impfkampagne, der geht weiter. In den USA, da können ab September alle geboostert werden. Großbritannien bestellt weitere 35 Millionen Dosen BioNTech. Ab September startet da die Drittimpfung gemeinsam mit der Grippeschutzimpfung.
Welche Grippe?
Keine Ahnung.
Der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke, er rechnet ebenfalls mit einer dritten Impfung für alle. Und seine Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bringt es auf den Punkt. Keine umfangreichen Schließungen mehr, weil wir eine Superwaffe haben. Die Impfung.
Ja, Mensch, die Superwaffe. Ein klitzekleiner Pieks nur. Oder eins, oder zwei, oder drei, oder 12. Ich sag mal so, dass die Superwaffe, anderer Aspekt, jetzt nur im Besitz weniger Länder ist. Das ist ja die Weltgemeinschaft gewöhnt. Atomwaffen gibt's ja jetzt auch nicht in allen Ländern, sagt man. Aber die Impfung, die soll ja eigentlich Leben retten. Wär's da nicht angebracht, wenn eigentlich alle Zugang hätten?
Natürlich, auf jeden Fall. Hier erstmal ein kurzer Blick auf die Impfquoten in einigen Ländern. Wir nehmen da jetzt mal die Zahlen der vollständig Geimpften.
Ja.
Wenn Sie jemanden treffen, der sagt, ich bin vollständig geimpft, gucken Sie ihn an und lachen Sie erstmal. Der wird erstmal verwundert sein. Vollständig geimpft, wo gibt es denn eigentlich sowas? Also ich bin wirklich gespannt, wie das wird, wenn wir dann die Drittimpfung starten. Gelten dann alle vollständig Geimpften nicht mehr als vollständig geimpft? Und wie wird das dann eigentlich argumentiert von ganz da oben? Können wir dann vielleicht dazu kommen, dass diese ganzen Begriffe wie immunisiert, vollständig geimpft oder vollständiger Impfschutz, dass der einfach mal aus der Presse und aus der Politik verschwindet? Das wäre wirklich höchste Zeit. Sobald die Drittimpfung da ist, sind ja Zweitgeimpfte nicht mehr vollständig geimpft. Und dann würde ich ganz gerne neue Statistiken haben. Erstgeimpfte, Zweitgeimpfte, Drittgeimpfte. Ich frage mich, wenn ich endlich anfange mit meinen Impfungen, muss ich die dann alle aufholen? So drei Nadeln im Arm. Warum nicht? Ich meine, wir haben noch keine Studien dazu, was passiert, wenn man drei Nadeln gleichzeitig hat. Wobei es ja mal ein Versehen gegeben hat. Ich glaube, die haben es auch alle überstanden.
In Brasilien hat man fünfmal impfen lassen. Und bei der sechsten Impfung ist aufgefallen, dass da irgendwas nicht richtig sein kann.
Ich mache gleich am Anfang das Stickerheft voll.
Ja. Das
steht fest. Gut. So, sehr schön. Die Frage ist auch, welche Rechte haben die denn dann? Der Erstgeimpfte darf noch vor die Tür, der Zweitgeimpfte schon in die Bäckerei und der Drittgeimpfte in die Diskothek. Vielleicht so.
Ja, und der Viertgeimpfte, der
sogar ins darf Wahllokal.
In die Politik. So, wir vergleichen jetzt mal die Geimpften nach Ländern.
Zweimal Geimpfte,
richtig. USA 51%, Deutschland 59%, Großbritannien 62%, Israel 63%, Spanien 67%, Dänemark sogar 70%.
Vietnam 2%, Indien 9%, Südafrika 8%, Zentralafrikanische Republik 0,3%, Niger 0,4%, Nigeria 0,7% und Burkina Faso 0,2%.
Ist ja schon bemerkenswert. Also die Länder, nach denen Varianten benannt wurden, sind quasi ungeimpft. Also Indien und Südafrika. Die Länder, die Professor Dr. Drosten solche Sorgen gemacht haben, weil die Menschen, die würden da ja quasi tot am Straßenrand liegen. Szenen wie aus einem Katastrophenfilm, die hat er uns da aufgemalt. Und die sind quasi alle ungeimpft. Die ärmsten Länder dieser Welt haben keinen Impfstoff, weil dafür sind sie halt zu arm.
Aber keine Sorge, Leute, Rettung naht. Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht 7 Milliarden Menschen impfen würden. Wenn Bill Gates das nicht noch hinkriegen würde, na schauen wir doch mal. Er hat doch einiges getan dafür, Afrika retten zu können. Die Bill und Melinda Gates Foundation unterstützt oder hält Aktien unter anderem an AstraZeneca, CureVac, Novavax, Moderna, BioNTech, Sanofi, und Johnson und Johnson. Zweimal Johnson. Aber hey, Bill Gates ist nicht der einzige weiße Ritter. Auch wir hier in Deutschland haben eine weiße Ritterin.
Dr. Angela Merkel. Ah, herrlich. Die hat die Produktionsstätte von BioNTech besucht. Vor einer Woche, da traf sie da die Chefs Özlem Türeci und Ugur Sahin. Natürlich hat sie da auch die Deutschen wieder aufgerufen, sich unbedingt impfen zu lassen.
Doch dann passierte etwas, das die ehemalige Kanzlerkandidatin von Bündnis 90 Die Grünen wahrscheinlich mit Scheiße kommentieren würde. Die Mikrofone waren etwas zu lange an. Und T-Online war es, die uns jetzt diese Szene zeigen.
Sind Sie eigentlich nächste Woche zugeschaltet? Wenn
ich komme sogar vorbei.
Sie kommen vorbei zu meinen afrikanischen Kollegen. Das wäre toll. Ich habe über Jahre mit denen versucht, ein bisschen Freundschaft zu schließen. Und ich weiß nicht, sind Sie dem Herrn Ramaphosa schon mal begegnet?
Noch nicht persönlich.
Ja, dann will ich Sie besonders ihm ans Herz legen. Weil der ist ja, die sind ja so... ja, das ist da ein angestauter Frust. Sie kriegen immer von nichts was ab und so.
Wir machen das jetzt.
Ja, der Herr Ramaphosa, der ist da ja immer so, naja, ein angestauter Frust. Sie kriegen immer von nichts was ab.
Diese Afrikaner, echt unglaublich. Aber die gute Nachricht... Ugo macht das schon. Also BioNTech ab nach Afrika. Und gemeint war offensichtlich ein Gespräch, was geführt werden sollte zu Afrika. Und der Herr Cyril Ramaphosa ist amtierender Präsident von Südafrika. Mhm. Er selber soll übrigens schon einiges abbekommen haben. Laut Wikipedia ist Ramaphosa 450 Millionen Euro schwer.
Ui. Impfstoffe für Afrika jetzt aber wirklich? Also unabhängig davon, wie Sie jetzt dazu stehen, zu dem Thema. Das ist ja eine Forderung, die seit Beginn der Pandemie immer wieder hochgehalten wurde. Und die Weltgesundheitsorganisation, die ist auch gar nicht amüsiert. Der Chef Tedros Adhanom, der hat bereits vor mehreren Wochen den Stopp der Drittimpfungen jetzt gefordert. Denn er tut das auch zurzeit immer wieder. Er sagt, zuerst sollten die ersten und zweiten Impfungen in anderen Ländern dann durchgeführt werden, bevor es zum Boostern kommt.
Ja, das sagt also die WHO. Aber wie das so gerne gemacht wird, also wenn die EMA das macht, was wir von ihr erwarten, dann sind es die Profis. Wenn sie AstraZeneca später zulässt, als es die Briten gemacht hat, dann müsste man da schon ein bisschen schneller arbeiten. Mhm. Wenn die STIKO die richtige Antwort gibt, dann sind es ja nicht mehr ganz die Amateure, dann ist es schon ganz okay. Mhm. Und so ist das eben auch hier. Wenn die WHO das sagt, was wir für richtig halten, dann können wir das ja gerne machen.
Absolut.
War beim Ethikrat übrigens auch so.
Natürlich.
Kannst du noch mal reinschauen, wie das eigentlich mit der Impfpflicht bei Masern gewesen ist und was der Ethikrat dazu gesagt hat. Mhm. Machen Sie sich doch mal den Spaß. Schauen Sie doch mal, was der Ethikrat zur Masernimpfung gesagt hat. Dass sie nicht so kommen darf, wie sie jetzt gekommen ist. Mhm. War damals egal. Heute ist er die Instanz. Alena Büchs übrigens, die Vorsitzende des Ethikrats, ist auf Vorschlag der Bundesregierung in diesen Ethikrat gekommen. Wir haben da noch mehrere Beispiele. Da gibt es ein schönes Dokument. Ist kein Geheimnis. Ich habe es bis heute zum ersten Mal gesehen. Können Sie genau sehen, wer hier eigentlich wen vorgeschlagen hat.
Ich glaube, da war auch CDU, CSU ganz weit vorne in den Vorschlägen für diese Ethikkommission. Ja.
Also, die WHO möchte nicht, dass die westlichen Industrienationen jetzt die Drittimpfung machen. Die westlichen Industrienationen, denen ist das komplett egal. Die machen das trotzdem. Und was ich mich gefragt habe, ist Solidarität. Hört man ja so viel von im Moment. Ist das jetzt eigentlich genau die Solidarität, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gemeint hat? Ist das jetzt genau die Solidarität, von der Bundeskanzlerin Angela Merkel so oft spricht? Also diese Solidarität, mit der ich mich dann auch impfen lasse. Und wenn ich das nicht tue, dann nennt man mich ein Sozialschädling. Dann mal schöne Grüße an den Rest der Welt. Und explizit mal ganz schöne Grüße an die Impflinge in Deutschland. Wie definiert ihr eigentlich eure Solidarität? Wie solidarisch ist es eigentlich, wenn wir einen 18-jährigen Deutschen hier impfen lassen, wohingegen die 74-jährige vulnerable Großmutter in Nigeria noch nicht geimpft ist? Und genauso kann man die Frage ja stellen, wie ist es eigentlich, wenn ein 16-jähriges deutsches Mädchen geimpft wird, wohingegen auf der gesamten Welt, wenn sie nicht industrialisiert ist und nicht reich ist, die Impfquote so niedrig ist? Hm. Ist das die Solidarität, die ihr meint? Das ist doch eine Frage, die ich mir stelle. Definiert doch mal bitte eure Solidarität. Oder gilt eure Solidarität explizit für Deutsche? Oder Menschen, die wenigstens in Deutschland leben. Ist das die Solidarität, von der ihr immer sprecht? Ja? Und das möchte ich mal ganz explizit von denen wissen, die ansonsten einen auf Weltenretter machen. Zum Beispiel von den Grünen. Oder von den Linken. Solidarität ist scheinbar Definitionssache. Und immer. Ihr zuerst ist euer Motto.
So scheint es zumindest. Und zuerst wird die westliche Welt dritt geimpft.
Wieso muss man denn jemanden, der jetzt nicht unbedingt geimpft werden möchte, wie ich? Wieso muss man ihn denn zwingen? Hm. Ich bin nämlich solidarisch mit der 74-jährigen Großmutter in Nigeria, ja, die viel ärmer ist, ein schlechteres Gesundheitssystem hat. Der gebe ich meinen Impfstoff gerne ab. Das ist Solidarität. Daran könnt ihr euch mal ein Beispiel nehmen. Stattdessen zwingt ihr mich dazu, diese Impfung zu nehmen. Mhm. Gegen meinen Wunsch und Willen. Und tötet damit möglicherweise die Oma in Nigeria.
Erst wir, dann der Rest. Also irgendwann mal.
Hm. Ohne Worte. Aber Schimpfworte habe ich das.
Über allem steht ja aber trotzdem die Frage der Fragen. Sollte man überhaupt das Ganze tun? Also wie sicher ist denn die Impfung? Israel hat ja mit der Drittimpfung vor Wochen begonnen und ist derzeit jetzt bei, wir hatten es gesagt, bei den über 40-Jährigen. Laut dem Hersteller, sei die Immunantwort der Boosterimpfung deutlich stärker als nach den ersten beiden Impfungen.
Nun, wenn wir da so eine starke Immunreaktion haben, dann könnte es ja auch sein, dass die Nebenwirkung der Impfung besonders stark ist. Denn unseren Impflingen hat man ja in etwa Folgendes erzählt. Freu dich, wenn du nach deiner Impfung eine besonders starke Immunreaktion hast, wenn du 3 Tage flach liegst. Feier dein Immunsystem, denn das ist eine positive Antwort deines Immunsystems. Okay, bei anderen Impfstoffen bin ich nicht 3 Tage mit Schüttelfrost im Bett. Heißt es, die haben jetzt nicht gewirkt? Oder sind es dann doch diese neuartigen Impfstoffe, die wir haben? Das sind einfach diese Fragen, weißt du. Ich bin jetzt langsam ein bisschen müde. Und dann kommt wieder so ein Nackenschlag wie 2G in Hamburg und du denkst so, was mache ich überhaupt? Wofür eigentlich? Und dann schreibe ich noch bei Basta Berlin: Wir haben die Taliban angeblich so schön gesagt, sie haben die Uhren und wir haben die Zeit. Das bedeutet, wir werden diesen Irrsinn überstehen und am Ende werden wir als Sieger hervorgehen. Woher nehme ich eigentlich diese Vermutung? Woher
das klingt ja fast nach Optimismus.
Ja, richtig. Aber ich frage mich mittlerweile, woher ich sie nehme. Wo ich doch diese ganzen Fragen hier aufwerfe und einfach nur noch ratlos bin, was das Ganze angeht. Also hat sich mal jemand gefragt, wie das mit den Nebenwirkungen ist? Warum haben die sich denn ernsthaft gefreut und warum ist bei anderen Impfungen nicht der Fall? Dabei wirken doch andere Impfungen tatsächlich oft.
Also, gute Fragen. Dass Nebenwirkungen eine gute Reaktion sind, ist laut zumindest dem Portal Infranken überhaupt nicht der Fall. Dort werden die Daten der israelischen Krankenkasse Clalit zitiert. Deren Umfrage hat ergeben, 10% hätten angegeben, stärkere Nebenwirkungen als vorher gehabt zu haben. 88% gaben an, die Nebenwirkungen wären mindestens genauso stark, also eigentlich genauso stark wie bei der vorherigen Impfung gewesen.
Und wer es mitbekommen hat, ich habe einen Antikörpertest gemacht, just for fun, hat mich 25 € gekostet, war ein lustiges Erlebnis, habe natürlich keine Antikörper, aber das Beste war eigentlich das Gespräch mit der Apothekerin. Denn ihre Tochter studiert Medizin und die haben ja einen guten Zugang zu diesen Antikörpertests. Das heißt, die ganze Familie, das ganze Umfeld hat die gemacht. Was war das Ergebnis? Junge Menschen reagieren sehr schnell auf diesen Antikörpertest nach der Impfung. Ältere Menschen haben deutlich langsamer reagiert. Frage ich Sie, wie war das denn mit den Nebenwirkungen? Die sehr schnell auf den Test reagiert haben, also scheinbar viele Antikörper haben, hatten die auch starke Nebenwirkungen? Sie sagt, nee. Das kann man so eigentlich nicht sagen. Das war ganz unterschiedlich. Von Person zu Person unterschiedlich. Dann habe ich sie gefragt, machen Sie ja viele von diesen Tests hier, haben Sie denn schon mal erlebt, dass ein älterer Mensch keine Antikörper hatte nach Ihrem Test, obwohl er geimpft war? Ja, das kommt oft vor. Deswegen haben sich die 25 Euro gelohnt, wenn man mal mit jemandem vom Fach sprechen konnte. Und die hat mir einfach ihre Erfahrung mitgeteilt. Und sie war doppelt geimpft und ich war ungeimpft. Und sie wusste es. Und es war ein nettes Gespräch, weil wir nämlich miteinander reden können. Jedenfalls auf gewissen Ebenen.
Du hast dir also quasi nicht die Antikörper gekauft, sondern die Zeit von ihr eigentlich. 25 Euro, sehr gut angelegt, Benjamin, finde ich.
Wenn Herr Goll mit einem 25-Euro-Schein zu Ihnen kommt, fragen Sie sich zwei Dinge. Erstens, ist der gefälscht? Zweitens, was will der Typ von mir?
Ja.
Okay, die Umfragen, die Daten und die Nebenwirkungen. Für uns eine hervorragende Gelegenheit, uns jetzt dem 100% Ehrlich-Institut zuzuwenden.
Ja, Paul Ehrlich, Nobelpreisträger für Medizin, gab dem Institut ja mal seinen Namen. Das PAI ist in Deutschland hochoffiziell für die Überwachung des Impfstoffs zuständig.
Ja, auch nicht nur dafür. Die sind ja auch für die Überwachung von Schnelltests zuständig. Die zertifizieren ja auch die Schnelltests.
Ja, klar.
Und diesen lächerlichen Hausgebraucht-Antikörpertest, den ich gemacht habe, mit dem Namen Yes or No, vielleicht haben sie den sogar auch zugelassen, das weiß ich aber nicht. Aber diese doch gar nicht so große Behörde, die ist ja für alles Mögliche zuständig. Was kann die eigentlich nicht?
Ja, und so die Theorie, also Ärzte melden Verdachtsfälle an das PAI und dann kann auch mal so ein richtiger Hammer passieren, wie dieser AstraZeneca-Hammer, der da um die Ecke kam. Also nach der Einschätzung des PAI wurde die Verimpfung von AstraZeneca zeitweise ausgesetzt, um dann wenige Tage später wieder zugelassen zu werden.
Und dieses Institut hat seinen neuen Sicherheitsbericht vorgelegt. So sieht das gute Stück aus. Aufgeführt werden Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Impfkomplikationen seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember vergangenen Jahres bis zum 31. Juli.
Auf 40 Seiten werden durch Worte, Zahlen und Grafiken die bekannt gewordenen Probleme beschrieben und eingeschätzt. Erfasst sind dabei die Vakzine Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria und Janssen. Wir nennen das zum besseren Verständnis jetzt einfach mal BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson und Johnson.
Spulen Sie mal zurück, Sie werden merken, dass alle schwierigen Wörter in seinem Text drin sind und nicht in meinem.
Toll. Aber jetzt sind Sie ja sicher gespannt, was denn das PAI da eigentlich sagt. Wie ist das Fazit des PAIs? Also wird die Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesgesundheitsministeriums, wie wird die urteilen? Kleiner Spoiler, die Impfung ist sicher.
Sicherlich doch. So sieht's aus. Das ist das Fazit, aber wir gehen jetzt mal durch ein paar Zahlen. Das machen wir natürlich gemeinsam. Zu dem Zeitpunkt waren rund 92 Millionen Impfungen durchgeführt worden. Übrigens diese Woche, hey, großes Jubiläum, 100 Millionen Impfungen in Deutschland. Wenn Sie am Dienstag geimpft wurden, vielleicht waren Sie ja Nummer 100 Millionen. Oh. Also ich glaube, das gibt mindestens eine
Booster-Impfung
dafür.
Ja.
Also 92 Millionen Impfungen wurden da untersucht oder auch nicht untersucht, werden wir später zu kommen. Platz 1, BioNTech 69 Millionen, AstraZeneca 12,5, Moderna 8,5, Johnson 2,4 Millionen.
Aber an den Zahlen, da sieht man ja schon, wo es in der deutschen Impfkampagne geknirscht hat. AstraZeneca, 9,2 Millionen haben die erste Impfung bekommen, nur 3,3 Millionen die zweite Impfung. Nachdem ja nicht nur die Nebenwirkungen heftig waren, sondern auch Menschen an diesem Impfstoff verstorben sind, hat man die Kreuzimpfung erfunden. Toll. Die Vektor-Erstgeimpften konnten sich jetzt kreuzimpfen mit einem mRNA-Impfstoff.
Ja, hat vielleicht den Nachteil, dass es dazu vorher gar keine Studie gab.
Keine Ahnung.
Ist das überhaupt sicher?
Keine Ahnung.
Kann man das eigentlich machen?
Keine Ahnung.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Ja, keine Ahnung.
Na, ich würde mal sagen, das hat wohl noch keiner gemacht. Kreuzimpfung von Vektor und mRNA. Warum? Na, weil wir ja weltweit noch gar keine große Vektorimpfung gehabt haben. Und natürlich hatten wir selbstverständlich auch noch keine große mRNA-Impfung. Dementsprechend kann es ja auch keine große Kreuzimpfung gegeben haben. Hm. Aber ist ja egal. Man kann es offensichtlich machen. Jedenfalls hat man es gemacht.
Richtig.
No risk, no fun.
Die
und
Mutigen.
Sollte beispielsweise dann doch eine langfristige Reaktion kommen und die ist negativ, dann ordnen Sie mal das dem jeweiligen Impfstoff zu.
Oder unmöglich.
Dann die Kreuzreaktion. Mal abwarten. Hoffen wir mal, dass es dazu nicht kommen wird. Interessant übrigens, also ich habe mal das Wort Kreuzimpfung im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts reingeschrieben. Das steht da nicht drin. Und auch sonst habe ich über die Kreuzimpfung da keine Informationen gesehen. Sollten Sie eine finden, immer her damit.
Na gut, AstraZeneca wurde in Deutschland ja aussortiert und wird jetzt gönnerhaft in die Welt verschleudert. Zum Beispiel Afghanistan, Tadschikistan, Usbekistan und Äthiopien, die haben unsere Chargen kostenfrei bekommen. Ja, herrlich. Aber warum eigentlich noch gleich?
Eine Sinusvenenthrombose ist gar keine so seltene Erkrankung. Sie kommt nämlich im Schnitt 7 bis 10 Mal pro 100.000 Einwohner vor. Und 1% aller Schlaganfälle sind auf diese Art der Thrombosen zurückzuführen. Also Schlaganfall ist so ein Oberbegriff gibt es eben blutende Schlaganfälle und trockene Schlaganfälle und eben auch diese Sinusvenenthrombosen. Dabei verklumpt das Blut in einer Vene, also einem Gefäß, was Blut vom Hirn zum Herz zurückführen soll, also verbrauchtes Blut, und es kommt dadurch zum Aufstau im Hirn. Und das kann ganz verschiedene Symptome machen. Das macht meistens so klassische Stauungssymptome. Das heißt, wenn Druck im Kopf ist, wenn da ist ja, der Schädel ist ja ganz, ganz fest, und wenn da ein Druck entsteht, der nicht abgeführt werden kann, weil sich das Hirn eben nicht so dehnen kann wie andere Organe, wie die Leber zum Beispiel oder die Milz, dann entstehen Stauungssymptome, und das sind zum Beispiel Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, aber auch Krampfanfälle und Bewusstseinstrübungen.
Das erklärt der Arzt Falk Stirker zu Sinusvenenthrombosen. Und mit diesen Hinweisen gehen wir jetzt in den Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts. Auf Seite 21 heißt es, die Sinusvenenthrombosen, die durch den Impfstoff ausgelöst wurden, seien 8-mal so tödlich wie die, die in der Literatur sonst beschrieben sind. Also fast 25% der Erkrankten nach der Impfung sind verstorben. Bei denen ohne Impfung waren es 3%.
Dann auch noch mal ein Hinweis an die sogenannte Rotpunkt-Bubble auf Twitter ist. Denn die hatten ja zu Beginn der Hirnvenenproblematik auf Hirnvenenthrombosen durch Antibabypillen verwiesen. Das Paul-Ehrlich-Institut führt bei AstraZeneca 175 Fälle einer Thrombozytopenie an. Und während es ja lange hieß, dass vor allem Frauen davon betroffen sind, spricht der Bericht eine andere Sprache. Gemeldet wurden 103 Frauen und 72 Männer. Tatsächlich sind Frauen und Männer also fast gleich betroffen, wenn man es jetzt auf die Impflinge rechnet.
Und das bringt uns dann auch zu den Todesfällen. Diese Impfung hat getötet. Mhm. Und das ist kein Geheimnis. Das sagt auch das Paul-Ehrlich-Institut bereits seit Monaten. Die Impfung war tödlich für manche Menschen. Nur wie oft eigentlich? War sie tödlich für 1225 Menschen? Das jedenfalls sind die untersuchten Verdachtsfälle. Davon waren übrigens alleine 926 von BioNTech.
Ja, nein, nicht 1225 Mal, auch nicht 10.000 Mal, wie es ja häufig mal unter Kritikern heißt, sondern 48 Mal. Das Paul-Ehrlich-Institut hat über 1200 Todesfälle nach Impfung gemeldet bekommen, geht aber nur in 48 Fällen von einem ursächlichen Zusammenhang aus.
Diese Verstorbenen stehen fast ausschließlich im Zusammenhang mit Vektorimpfstoffen von AstraZeneca oder auch Johnson & Johnson. Das ist dann immer die Thrombose, die dort im Zusammenhang steht. Hinzu kam dann noch einmal Linksherzversagen bei AstraZeneca, einmal bei BioNTech und einmal bei Moderna als Ursache für den Tod.
Ja, aber das Paul-Ehrlich-Institut, das schreibt unter Punkt 4.6 auf Seite 14, ganz unten, es besteht kein Signal für eine erhöhte Sterblichkeit nach Covid-19-Impfstoffgabe. Alles im grünen Bereich. Der Impfstoff ist sicher, Freunde. Bei allen Impfstoffen überwiegt der Nutzen das Risiko. Oder wie der Chef des Instituts sagt.
Zum ersten Mal hat ein deutsches Unternehmen die Zulassung für eine klinische Studie erhalten.
Im Sommer begannen mit Zehntausenden von Freiwilligen die Studien zur Wirksamkeit.
Impfstoffe sind der Gamechanger bei der Pandemiebewältigung.
Wir könnten jetzt natürlich noch weiterhin trockene Zahlen zitieren, hinter denen dann aber menschliche Schicksale stehen. Das können wir aus dem Bericht machen. Sie können sich den auch selber anschauen. Wenn wir es machen würden, dann ging es beispielsweise um Menschen, die das hier erlitten haben, dass Guillain-Barré-Syndrom.
Die ersten Symptome des GBS sind oft Schwäche in den Beinen oder Kribbeln in Händen und Füßen. Die Nerven der Füße und Hände entspringen am Rückenmark. Auf diesen langen Strecken können die Nerven irgendwo beschädigt werden. Wenn sich das GBS verschlimmert, breitet sich die Muskelschwäche weiter über den Körper aus. In schweren Fällen kann es vorkommen, dass Atem- und Gesichtsmuskeln nicht mehr richtig funktionieren.
Festgestellt wurden 167 GBS-Fälle nach Covid-19-Impfung oder diese Problematik.
Häufig geklagte Beschwerden stehen meistens mit dem allgemeinen Infektgeschehen in Verbindung und beinhalten schweres Krankheitsgefühl, Fieber, Abgeschlagenheit und Müdigkeit. Als Zeichen der Herzbeteiligung verspüren die Patienten dann meistens Herzrasen, Herzstolpern, Schmerzen auf der Brust und selten auch mal Luftnot, wenn bereits eine Herzschwäche eingetreten ist.
Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen. Allein nach BioNTech-Impfungen wurden dem Paul-Ehrlich-Institut 399 Fälle gemeldet. Dafür muss nicht unbedingt die Impfung tatsächlich verantwortlich sein. Allerdings treten sie häufiger nach der Impfung auf, als es zu erwarten gewesen ist. mRNA-Impfstoffe lösen also Herz- und Herzbeutelentzündungen aus.
Allerdings haben wir uns entschieden, dass wir das jetzt nicht tun. Wir gehen nicht weiter in die trockenen Zahlen. Wir widmen uns eher der Frage, ob der Bericht überhaupt vollständig ist. Und wir fragen uns, wie viel Sinnhaftigkeit dieser Bericht eigentlich hat.
Ja, seit Beginn dieser Pandemie, da fordern Pathologen mehr zu obduzieren. Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel, der tat das ja bereits sehr früh, gegen die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts ja übrigens. Da hat er eben zu Beginn der Pandemie obduziert.
Anfang August war es dann der Chefpathologe der Universität Heidelberg, sein Name ist Peter Schirmacher, der mehr Obduktionen von Geimpften anmahnte. Herr Schirmacher hat übrigens ein Projekt, wo er obduziert und das wird sogar vom Land Baden-Württemberg gefördert und auch unter anderem gelobt. Mhm. Ob er Lob für folgende Aussage bekommt, wage ich allerdings in Zweifel zu ziehen. Also, Peter Schirmacher heißt der Mann. Und hier ist die Quelle, das Ärzteblatt. Zu lesen ist: Mehr als 40 Menschen habe man bereits obduziert, die binnen 2 Wochen nach einer Impfung gestorben sind. Schirmacher geht davon aus, dass 30-40% davon an der Impfung gestorben sind. Die Häufigkeit tödlicher Impffolgen wird aus seiner Sicht unterschätzt.
Peter Schirmacher, der wurde auch von uns für ein Interview angefragt. Er hatte bisher leider nicht die Zeit. Wenn also nach der Impfung nicht obduziert wird.
Fällt mir ein, ich hatte ihn übrigens am Telefon.
Ah ja.
Ich hatte ihn am Telefon und er sagte...
An meinem Telefon?
Ja, ja. Medienanfragen muss man über die Universität anmelden. Da habe ich über die Universität angemeldet und dann hatte er keine Zeit. Hm. Der Mann, den ich vorher am Telefon hatte.
Schade.
Wirklich sehr, sehr schade.
Ja. Aber wenn nach der Impfung eben nicht obduziert wird, wie soll denn das Paul-Ehrlich-Institut dann beurteilen, ob es sich um einen Impftod handelt?
Das Paul-Ehrlich-Institut bringt also einen Sicherheitsreport raus. Er soll beschreiben, wie viele Nebenwirkungen nach dieser Impfung eigentlich auftreten und wie viele Komplikationen wir haben. Schauen wir doch mal rein in die Zahlen. Zeile 7, Seite 7 können Sie mitlesen. Hier wird beschrieben, wie viele Nebenwirkungen es überhaupt gegeben hat. Und zwar egal, wie schwer sie sind, Hauptsache Nebenwirkungen. 131.671. Das bedeutet, von 1.000 Menschen haben 1,4 Menschen Nebenwirkungen nach der Impfung. 1,4 von 1.000. Mal eine Frage an Sie, Hand aufs Herz. Wie viele geimpfte Menschen kennen Sie eigentlich? Und wie viele von diesen Menschen, die Sie kennen, die geimpft wurden, hatten denn möglicherweise Druck am Arm, Müdigkeit, Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen oder irgendeines dieser Symptome? Mhm. Lassen Sie mich raten. 1,4 von 1000.
Wie kommt man auf so eine Zahl? Wir kennen doch alle Impflinge, die teilweise tagelang ausgefallen sind. Wir können uns doch noch erinnern, wo ganze Rettungsdienste nach der Impfung ausgefallen sind. Wie kann diese Zahl dann stimmen?
Diese Zahl kann nicht stimmen. Dennoch wird sie in den Medien verwendet. Ich habe ja danach geschaut. Da sind wir wieder beim Ärzteblatt. Sie benutzt diese Zahl ganz aktuell in einem Bericht. Mhm. Dann haben wir vor einem Monat, da war die Zahl auf rtl.de zu finden. Ende Juni war sie mit 1,6 damals noch in der Frankfurter Rundschau zu finden. Natürlich die entscheidende Frage: Wer meldet diese Impfwirkung eigentlich?
Also, Impfung passiert, Patient krankgeschrieben, Arzt meldet dem Paul-Ehrlich-Institut die Nebenwirkung. Also so die Theorie. So sollte es eigentlich sein. Aber nimmt sich der Arzt dann denn tatsächlich die Zeit, bei einem leichten Fieber oder bei leichten Schmerzen, an der Einstichstelle beispielsweise, da eine Meldung zu machen?
Köstlich. Lassen Sie uns doch mal gemeinsam zurückdenken an die Zeit, wo diese Impfkampagne so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Das war ja die Zeit, wo die Hausärzte mitgemacht haben. Also Hausärzte fangen an zu impfen. Der Hausarzt ruft also seinen Patienten an und sagt: Du, ich habe jetzt Impfstoff für dich, darf ich dich auf die Liste schreiben? Wann kommst du eigentlich? Ja, ich komme dann und dann. Okay, dann muss man den Patienten mitunter noch überreden, doch die AstraZeneca-Impfung zu nehmen, anstatt die BioNTech-Impfung. So ist das ja gewesen. Dann also hat man einen Termin, man hat den Patienten überredet. Was ist dann passiert? Es kam gar nicht die bestellte Impfstoffmenge. Der Arzt hat beispielsweise 32 Dosen bestellt, aber angekommen sind da bloß 20 Dosen. Dann muss der Arzt also wieder anrufen und sagen: Du, heute geht bei mir nicht. Ich habe keinen Impfstoff bekommen. Dann muss man einen neuen Termin ausmachen. Mensch, das klingt ja wirklich alles richtig unterhaltsam. Und stellen Sie mal vor, Sie sind also dieser Impfarzt Und am Ende kommen die Patienten nicht, dann müssen sie abends noch andere Patienten anrufen, damit die dann spontan vorbeischauen. Das alles ist doch passiert in den Hausarztpraxen. Und dann wollen sie mir erzählen, dass der Onkel Impfarzt dann am Ende des Tages nach diesem ganzen Terror nichts anderes zu tun hat, als nochmal eben beim Paul-Ehrlich-Institut reinzuklicken und dann die Impfnebenwirkung zu bemelden. Ja, also vielleicht mal ein Drücken hier oder ein Schüttelfrost. Das hat er dann also gemacht? Nein, niemals. Never. Es sind niemals alle Impfnebenwirkungen von den Ärzten gemeldet worden.
Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, wenn der Onkel Doktor die Impfnebenwirkung nicht meldet. Machen Sie es doch einfach selber. Und im digitalsten Deutschland, das wir jemals hatten, da funktioniert das natürlich mit einer App. Ganz klasse. Jetzt schauen Sie mal auf Ihr eigenes Handy. Benjamin, schau doch mal auf dein Handy. Also was haben wir da zum Beispiel alles? Die Katwarn-App und die Nina-App. Also in der Hoffnung, dass vielleicht doch mal jemand Bescheid sagt, wenn das Hochwasser kommt. Dann natürlich die Corona-Warn-App für die Sicherheit für Ihre Mitmenschen. Die Luca-App sicherlich, damit Sie irgendwie noch bei Ikea reinkommen. Und dann natürlich den Kopfpass, damit Sie auch in ganz Europa Ihren Impfstatus nachweisen können. Habe ich da jetzt was vergessen?
Ja, Marcel, die App, um die es eigentlich gehen soll.
Entschuldigung. Ja, aber ich bin anscheinend nicht der Einzige, der das vergessen hat. Auch die Bundesregierung hat das vergessen, zumindest vergessen zu bewerben. Oder haben Sie schon mal eine Werbung gesehen für SafeVac? Wer kennt SafeVac überhaupt? Wir sagen es mal mit einem Video. 3212 Aufrufe hat dieses Video vom Paul-Ehrlich-Institut.
3212 Aufrufe, ja. Das haben wir in anderthalb Stunden. Nicht schlecht.
Ja.
Und uns kennt auch keiner.
Ist allerdings richtig. Wir gucken mal rein.
Mit Hilfe der App können Geimpfte digital berichten, wie gut sie die Impfung vertragen haben. Jeder trägt so aktiv zum Wissen über Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe bei. Die Teilnahme muss bis 48 Stunden nach der ersten oder zweiten Impfung registriert werden. Je mehr Geimpfte teilnehmen, desto aussagekräftiger sind die erhobenen Daten.
Aber wie viele machen denn da überhaupt mit? Zugegeben, da hätten wir das Paul-Ehrlich-Institut mal fragen können. Wobei ich auch noch eine andere Presseanfrage offen habe, die auch nicht beantwortet wurde. Aber gut, wir hätten sie ja mal fragen können. Online findet sich dafür keine aktuelle Information, wie viele Menschen die App runtergeladen haben und wie viele sie bereits genutzt haben. Habe ich nicht gefunden. Wir können uns mal orientieren am Google Play Store. Dort haben die SafeVac-App 2200 Nutzer bewertet. Zum Vergleich, Corona-Warn-App 132.000 Benutzer.
Das Problem der SafeVac-App wurde ja hier im Video angesprochen. Nicht nur, dass sie kaum bekannt ist, der Impfling muss sich auch innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung dort anmelden, sonst kann er gar nichts melden.
Stelle ich mir richtig schön vor, schön mit meinem Schüttelfrost mal eben bei SafeVac vorbeischauen.
Ja, richtig, ja.
Aber es gibt ja noch ein anderes Portal für Nebenwirkungen.
Richtig, www.nebenwirkungen.bund.de. Und dazu hat Benjamin ein kleines Video angefertigt. Viel Vergnügen.
Herr Joppa hat gesagt, wir haben nicht so viel Zeit für dieses Video. Na gut, dann legen wir los. Also Nebenwirkungen melden mit dem Internet. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ab an den Lappy oder auch Computer. Ganz normal. Ja, wir wissen ja nicht, wie es geht. Wir wissen nicht, wo wir hingehen müssen. Also Nebenwirkungen melden. Und da kommen wir schon auf die Seite. Nebenwirkungen.bund.de Startseite. Klicken wir mal rauf. Hier können wir also zum Covid-19-Meldeformular kommen. Weiter geht's. Schon öffnet sich die ganze Geschichte. Altersangabe. Soll ich das wirklich verraten? So ein großes Geheimnis ist es ja wahrscheinlich nicht. Ich bin 38 Jahre alt. Dann muss ich komischerweise noch eine Altersgruppe auswählen. Ich dachte, das Computerprogramm könnte selber errechnen, welche Altersgruppe ich bin. Okay, 38 Jahre alt, 2 bis 11 Jahre, 12 bis 17, 16. Geben wir mal wahrheitsgemäß an, 18 bis 60 Jahre. Körpergewicht und Körpergröße, also vor dem Lockdown waren es 79 Kilo, sagen wir mal, sind jetzt 82 geworden. Körpergröße 1,80 Meter, für viele überraschend, wie groß ich eigentlich bin, wenn ich in echt vor Ihnen stehe. So ist es. Geschlecht, männlich. Weiter zu Schritt 2. So, Beschreibung der Nebenwirkungen. Wählen Sie Ihre Beschwerde aus. Ich möchte vorschlagen, wir nehmen da einfach mal Gliederbeschwerden. Wenn unsere Beschwerde hier nicht aufgeführt ist, dann gibt es hier noch ein offenes Textfeld, da könnte man noch was eintragen, aber wir haben uns jetzt geeinigt auf Gliederbeschwerden. Gut, jetzt wird's lustig. Erstmalig aufgetreten am. Also, sagen wir doch mal, erstmalig ist es aufgetreten am Freitag, den 20. August. Wann ist es denn zuletzt aufgetreten? Also das erste Mal am Freitag, den 20. August. Das letzte Mal am Mittwoch, den 18. August. Wie das funktionieren kann, frag mich mal. Ja? Also wenn Sie jetzt eine Reise buchen und Sie geben einen Termin der Abreise an vor der Anreise, dann dreht das Programm durch und sagt, das funktioniert nicht. Beim Paul-Ehrlich-Institut ist es kein Problem. Sie können einfach sagen, es hat geendet, bevor es begonnen hat. Aktueller Gesundheitszustand, das gefällt mir sehr gut. Wiederhergestellt, Allgemeinzustand verbessert, nicht wiederhergestellt, bleibender Schaden, Todesfall oder unbekannt. Wiederhergestellt, wer kennt denn solche Begrifflichkeiten? Also ich eigentlich nicht. Aber sagen wir mal so, meine Gliederschmerzen sind weg, egal wann sie waren, ich bin wiederhergestellt. Hier können wir jetzt noch weitere Impfwirkungen, Nebenwirkungen hinzufügen. Das sparen wir uns jetzt aber mal, wir wollen ja bloß präsentieren, wie das hier aussieht. Weiter zu Schritt 3. Impfstoff. Naja, hey, hallo, als deutscher Patriot und Aktieninhaber wähle ich natürlich den Impfstoff von BioNTech, Pfizer, Comirnaty. Datum der Impfung. Also ich habe ja gesagt, dass meine Impfnebenwirkungen am 19. ungefähr gewesen sind. Dann würde ich mal sagen, wir tricksen das Programm noch weiter aus und sagen, die Impfung war nach den Nebenwirkungen. Auch hier meckert das Programm nicht. Die Impfdosis, es war bei mir natürlich die zweite Dosis. Ich bin jetzt voll immunisiert, was auch immer das heißt. Chargennummer. Und jetzt wird es interessant. Die Chargennummer, die sollten Sie ja eigentlich in Ihrem Impfausweis finden oder auf dem Dokument, was Sie bekommen haben. Da ich ja gar keine Impfung habe, habe ich auch keine Chargennummer. Jetzt aber werden wir uns einfach im Internet behelfen. Vielleicht findet man ja irgendwo eine BioNTech-Chargennummer. So, dann geben wir doch mal bei Google ein, eine Chargennummer von BioNTech. Und jetzt auf die Bildersuche. Was sehen wir hier? Etliche gelbe Impfausweise mit etlichen Chargennummern. Da wäre hier EN0477, dann haben wir hier Comirnaty EW6904, dann haben wir hier FC8889. Also unglaublich viele unterschiedliche Chargennummern, die ich mir aussuchen könnte. Und ich habe mir hier eine ausgesucht. 2569 ist es gewesen. Dann vermute ich, dass dieser Impfstoff für die Nebenwirkung verantwortlich war. Na klar vermute ich das. Weiter geht's zu Schritt 4. Verlauf der Reaktion und Behandlung. Heftige Gliederschmerzen 5 Stunden nach Impfung. Abgeklungen nach 2 Tagen. Sind bei Ihnen Allergien bekannt? Wenn ja, welche? Hausstaub. Angaben zu Risikofaktoren oder Vorerkrankungen. Na, worum geht es denn jetzt? Risikofaktoren und Vorerkrankungen? Weiß ich nicht. Leider kann ich hier nicht aus einer Liste auswählen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die möglicherweise mit Vorerkrankungen meinen. Risikofaktoren? Nun ja, Rauchen schreibe ich mal rein. Die gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Reaktion war geringfügig, erfordert eine ambulante Behandlung, erfordert einen Krankenhausaufenthalt oder Todesfall. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Also stellen Sie sich mal vor, ich hatte jetzt Schüttelfrost einen ganzen Tag lang. Da war das vielleicht nicht notwendig, eine ambulante Behandlung zu machen. Aber war das deswegen geringfügig? Ich würde mal sagen, nein. Aber ich gebe an, dass das geringfügig gewesen ist. Jetzt geht es noch zur Zusammenfassung. Da steht alles, was ich angegeben habe. Chargennummer, da ist sie ja. Und jetzt soll ich hier noch ein paar Daten angeben. Muss ich aber nicht. Das Einzige, was ich angeben muss, ist eine E-Mail-Adresse. Den Rest, der ist optional und freiwillig. Hier gebe ich noch an, dass die Meldung von mir kommt, also ich bin kein Angehöriger der Gesundheitsberufe, ich bin kein Gesundheitsamt, ich bin andere und es geht um mich selbst und eine E-Mail-Adresse würde ich jetzt auch angeben, wenn ich es abschicken würde. So, und jetzt könnte ich die Nebenwirkung melden. Das war's.
Ja, also wirklich ein merkwürdiges Meldesystem. Wirkt wie Neuland, ne? Ja. Im digitalsten Deutschland aller Zeiten. Könnte es möglicherweise sein, dass da auch ordentlich Datenmüll produziert wird? Also sogar Meldungen generiert werden, die überhaupt nicht echt sind.
Oh.
Ja. Du hast ja dem Paul-Ehrlich-Institut da am Montag eine ausgiebige Presseanfrage zukommen lassen. Ein paar Fragen standen drin, unter anderem eben auch diese Plausibilitätsprüfung. Also was ist, wenn da zum Beispiel Zahlendreher drinstehen? Werden die dann bereinigt oder ignoriert, ist ja so eine Sache. Chargennummer hat
ganz wichtiger Punkt ist ja. Die Chargennummer. Sie haben ja gesehen, also ich habe sofort Dutzende Chargennummern gefunden. Wird da überhaupt mal geprüft, ob die Chargennummer plausibel ist zu dem Impftermin?
Ja, und gibt es auch die Frist eben, in der diese Nebenwirkungen dann gemeldet werden müssen. Da ist sehr viel noch offen. Genauso können wir eigentlich als Journalisten die auch einfach mal mit einem Gastzugang da irgendwie das Ganze benutzen.
Richtig, ja. Bei SafeWack habe ich gefragt, ob ich einen Gastzugang bekommen kann. Und dann fragt die App mich nämlich, ich glaube, 8-mal nach der Impfung und 8-mal nach der Zweitimpfung. Diese App fragt dann sehr oft, wie es dir geht.
Dann bekommst du auch eine Gastimpfung.
Ja, solange ich dann auch einen Gastimpfpass kriege mit einer Chargennummer, bin ich dabei. Die Gastimpfung ist aber mit Kochsalz, oder?
Ah, ja, ja, macht man im hohen Norden ja ganz gerne.
Also, wir fassen noch mal ein bisschen was zusammen zum Paul-Ehrlich-Institut und dem, was wir hier besprochen haben. Wir haben einen Sicherheitsbericht mit lächerlich wenig Nebenwirkungen. Pathologen fürchten, dass deutlich mehr Menschen Impftote sind als bislang bekannt und fordern mehr Obduktionen, die aber nicht durchgeführt werden.
Eine neutrale Stelle zur Überprüfung gibt es nicht. Der Präsident sieht einen Gamechanger und bewirbt aktiv den Impfstoff, aber gleichzeitig soll er Impfschäden untersuchen lassen. Das PAI ist eine Unterbehörde des Spahn-Ministeriums.
Die Möglichkeiten für Bürger, Impfnebenwirkungen zu melden, sind kaum bekannt oder in ihrer Handhabung fehleranfällig.
Und die Verdachtsfälle für schwere Nebenwirkungen sind nach 7 Monaten Corona-Impfung ein Vielfaches häufiger als in den 21 Jahren zuvor bei allen anderen Impfstoffen insgesamt.
Mein Fazit: Lassen Sie sich impfen. Jedenfalls, wenn Sie noch mal ein Restaurant von innen sehen wollen.
So wird's gemacht.
Schön, das haben wir ganz toll gemacht. Wir haben so eine Überlänge. Deswegen lassen wir es auch jetzt weiterhin Zeit. Ich denke ja viel nach über die ganze Geschichte. Unter anderem, wenn jetzt so ein impfüberzeugter Mensch auf mich zukommt und sagt, warum hast du nicht impfen lassen? Ich sag dir was, ich könnte ihm kaum noch eine konkrete Antwort geben. Weil das alles so drin ist, diese Antworten, die man hat. Klar könnte ich sagen, nicht über längere Zeit erforscht, neue Technologie, alles sehr schnell gegangen, möchte ich erstmal abwarten, dann könnte ich alles sagen. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist eigentlich ein anderer. Mein entscheidender Punkt ist, dass das alles, was ich die letzten 18 Monate so mitbekommen habe, mittlerweile so groß ist, dass ich nichts mehr glauben kann. Diese ganzen Fake-Zahlen, die sie uns gegeben haben, diese ganzen gebrochenen Versprechen, diese Lippenbekenntnisse.
Begründungen, die sich im Nachhinein als Hanebüchen herausgestellt haben.
Institution um Institution ist unglaubwürdig geworden.
Politiker um Politiker.
Ja, und sie beziehen sich ja immer auf die Institution. Also wenn das RKI jetzt meldet, was weiß ich, 3000 neue Fälle, Neuinfizierte. Gut, dass die jetzt nicht unbedingt Symptome haben müssen, wissen wir ja sowieso. Aber wenn wir dann rausfinden, die 3000, die waren ja gar nicht gestern, die waren ja auch gar nicht vorgestern, die waren ja irgendwann vor ein paar Wochen zum Teil. Also darauf bezieht man sich mit den Zahlen. Das ist so mein Grund zu sagen, mit dem Impfstoff habe ich irgendwie keine Lust, so lange die da oben mir das zu sagen. Das ist eigentlich mein Hauptgrund.
Und zu denen da oben gehören ja auch durchaus die Medien. Also wenn ich bei NTV mittlerweile auch wirklich nur noch Sachen lese, die in eine Richtung gehen, die aber als neutraler Ticker dargestellt werden. Wenn über Australien gesprochen wird und da gesagt wird, Kampf gegen die Delta-Variante, deswegen der Lockdown-Inzidenz hoch. Wird aber nicht gesagt, wie hoch die Inzidenz tatsächlich ist. Sie ist niedriger als bei uns. Mhm. Und es wird von Toten gesprochen und einer davon soll 30 gewesen sein. Es waren 2 Tote. Also wissen Sie?
Ob das aufbricht? Ich bin gespannt, ob das irgendwann nochmal aufbricht. Berliner Zeitung. Einen Artikel habe ich bei Twitter geteilt. Du weißt, wie oft ich twittere. Nie. Und dann kurze Zeit später kam ein weiterer Artikel in der Berliner Zeitung. Also muss ich sagen, die Zeitung macht mir dann doch ein bisschen Hoffnung. Auch wenn sie diesem Software-Millionär gehört, der gleichzeitig mit Centogene in Verbindung steht, haben wir auch schon mal berichtet mit Testcentern. Aber da gibt es dann doch jetzt in gewisser Häufung Beiträge, die mich dann echt interessieren, die ich gut finde. Aber alles ein bisschen schwierig.
Dann lass uns doch Anti bleiben und einen Anti-Web-Tipp machen.
Ja, der Anti-Web-Tipp. Auf geht's. Sehr schön. Wenn Sie uns auf Telegram folgen, dann haben Sie das möglicherweise schon mal gesehen. Da haben wir es gepostet. Wir haben heute ein ganzes Video, was wir Ihnen zeigen wollen. Es ist der jüngste Wahlwerbespot von Bündnis 90 Die Grünen.
Also dieser Wahlkampf, in allen Bereichen bekomme ich immer wieder extreme Fremdscham-Momente. Aber der Fremdscham-Moment, als ich das Video gesehen habe, der ist unbeschreiblich gewesen. Mit Gänsehaut am ganzen Körper, Nackenhaare, die zu Berge stehen.
So schlimm.
Ja, wirklich. Und zur Information, also das Video, das toppt alles. Kein schöner Land, ist ja so ein altes Volkslied von 1840 oder so. Und die Grünen haben das ein bisschen umgedichtet. Da gucken wir mal rein.
Ein schöner Land in dieser Zeit. Es regt sich Aufbruch weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen.
In dieser Zeit
müssen unsere Erde warm.
Fürs Leben wird es hier zu warm.
Kämpfen fürs Klima.
Kurzstreckenflieger
und meine Farm.
Meine Farm.
Das war Sarah Wiener.
Ja, richtig.
Die
ja.
sympathische österreichische Köchin. Hatte auch in Berlin mal ein Catering-Unternehmen.
Hm, und jetzt eine Farm.
Ja, und einen Platz im Europaparlament übrigens.
Ja, sehr schön.
Super.
Dann lass uns abschließend noch mal schnell Peter Tschentscher schreddern.
Tschentschi.
Ja, genau.
Moin, ich richtig.
Moin. Moin, moin und 2G nach Hamburg.
Ja, und besondere Grüße gehen an die Heiner Ultras, denn die sollen einen Shitstorm über Peter Tschentscher organisiert haben mit dem Hashtag Hamburg hasst Gesunde, glaube ich.
Ich glaube, ist nicht anders. Wir posten ihn nochmal drunter.
Ist ja auch egal. Wenn du den jetzt postest und morgen Abend kommt der raus, da ist der doch schon
veraltet. Vielleicht trendet der ja nochmal bei ja, uns.
Richtig. YouTube. Auf jeden Fall Glückwunsch an die Heiner Ultras, mal wieder knallhart abgeliefert.
Ja, so ist es. Kurze Ankündigung. Eine erste Ausgabe meiner Rubrik Kurz erklärt wird es geben am Sonntag. Da erkläre ich so ein bisschen oder sage, was in den Wahlprogrammen der einzelnen Parteien drinsteht. Wir fangen mal mit der Union an. Können Sie sich sehr darauf freuen. Ist so kurz und knackig.
Ja, um Ihnen mal so einen kleinen Einblick zu geben, wie ätzend das Leben als Journalist auch sein kann, verrate ich Ihnen mal, welche Anfragen ich im Moment so laufen habe. Paul-Ehrlich-Institut mit den Geschichten, die wir Ihnen gerade vorgelesen haben, zu Nebenwirkungen.de und zur Safework-App. Robert-Koch-Institut, die Anfrage läuft jetzt seit über anderthalb Wochen. Da geht es darum, dass man mir mal erklären soll, was die ständige Impfkommission eigentlich mit soziopsychologischen Schäden bei Kindern meinen soll.
Und was sie
wenn
beruflich
sie,
macht.
Covid erkrankt sind. Keine Antwort bekommen leider. Dann sind wir noch mit BioNTech und CureVac im Kontakt. Das ist eine interessante Nummer. Da geht es nämlich um diese Patentgeschichte. Mhm. Ist ja in unterschiedlichen Kanälen schon mal aufgetaucht vor einigen Wochen. Und wir sind spannend. Da dran und versuchen herauszufinden, was das eigentlich zu bedeuten hat. Dass das Comirnaty-Patent bei CureVac liegt oder wie genau ist es? Mhm. Ist extrem kompliziert. Das kann auch Wochen dauern. Und am Ende ist es wahrscheinlich heiße Luft. Wissen wir nicht genau. Ah. Das Patentamt hat uns da bereits geantwortet. BioNTech und CureVac habe ich telefonisch erreicht. Die sind angeblich aus allen Wolken gefallen. Schriftliche Nachfragen haben sie nicht beantwortet. Dann werde ich voraussichtlich in den nächsten Tagen einen Afghanistan-Flüchtling interviewen und habe noch einiges mehr vor.
Und dann ist ja auch am kommenden Sonntag Demo in Berlin. Ja. Ich bin leider schon wieder nicht da.
Blauer Reifen, blaues Fahrrad, blauer Helm, 25-Euro-Schein in der Tasche, das ist Benjamin Golbe. Wenn Sie mich sehen auf der Demonstration, die möglicherweise nicht sein wird oder doch sein wird, sagen Sie mal Hallo. Ich freue mich auf jeden Fall.
Genau, so ist es. Und damit sind wir durch.
Ja, damit sind wir durch mit der vermutlich längsten Sendung aller Zeiten. Weiß ich nicht. Mein Name ist Benjamin Golm, es war kurzweilig. Auf bald, ciao.
Mein Name ist Marcel Joppa. Schöne Grüße. Bis dahin und tschüss.